Stell dir vor, dein perfekter Lebensplan fliegt dir in der Kölner U-Bahn um die Ohren, inklusive Job, Freund und Stolz. Und plötzlich findest du dich zwischen Kaffeekränzchen, Nachbarschaftsdramen und einem viel zu gut aussehenden Konditor in Münster wieder, der dir nicht nur den letzten Nerv, sondern auch das Herz raubt. Bereit für eine Geschichte voller Liebe, Chaos und, ganz wichtig, Käsekuchen? Dann bleib dran und abonnier, damit du keinen Krümel verpasst. Der Kaffee riecht nach Mut oder wahlweise nach Verzweiflung, je nachdem, wie man den Schaum betrachtet. Ich entscheide mich, optimistisch wie ich nun mal bin, für Mut. Schließlich bin ich auf dem Weg zu meinem Vorstellungsgespräch bei einem hippen Verlag in Köln. Plan A. Der Plan, der auf Post-its in meiner Wohnung klebt, fein säuberlich sortiert nach heute, bald und wenn ich endlich mein Leben im Griff habe. Ich sitze in der U-Bahn Richtung Neumarkt, trage meine schönste Bluse, die ich nur zu Anlässen anziehe, an denen ich innerlich »Bitte, funktioniert das jetzt?« denke. Sie ist cremefarben, hat zarte Knöpfchen und schreit förmlich, hier kommt eine Frau, die pünktlich, kompetent und sehr gut im Smalltalk ist. Ich lächle sie im Fensterspiegel an. Wir schaffen das, sage ich zu mir. Die Bluse gibt keine Antwort. Typisch. Gegenüber hat ein Kind eine Brezel, die ungefähr so groß ist wie sein Kopf. Neben mir blättert eine Frau in einem Gartenkatalog, als sei das die spannendste Lektüre der Welt. Ein Mann im Anzug hält sein Handy so, dass alle lesen können, wie sehr er Teamplayer ist. Ich nippe an meinem Kaffee und wiederhole innerlich die Sätze, die ich sagen werde, wenn sie mich fragen, warum ich zu ihrem hippen Verlag möchte. Weil ich Geschichten liebe, die nach Kaffee duften und ein bisschen nach Freiheit, murmle ich. Hach, läuft. Die Bahn bremst. Appellhofplatz. Ein Ruck geht durch den Wagen, mein Becher schwappt. Und ein Tropfen landet auf meiner Bluse. Ein winziger, kaum sichtbarer brauner Punkt. Charakter, flüstere ich dem Fleck zu. Du bist jetzt ein Charakterdetail. Ich tupfe, als hätte ich mein ganzes Leben lang nichts anderes getan, atme aus und lächle die Nervosität weg. Dann passiert es. Eine Stimme. Hey! Nur dieses eine Wort, aber mein Magen macht einen sauberen Salto. Ich kenne diese Stimme. Natürlich kenne ich diese Stimme. Ex-Freund. Der mit dem »Wir bleiben Freunde« und dem Tonfall, der »Ich habe schon weitergemacht« sagt. Er steht in der Tür, einen Rucksack lässig über der Schulter, als hätte er auf dem Weg hierher die Lässigkeit persönlich vom Straßenrand eingesammelt. »Oh«, sage ich, »super. Sehr eloquent. Du hier?« Er lächelt und ich sehe die halbe Vergangenheit aufblinken. Gemeinsame Playlist, gemeinsam verbrannter Pfannkuchen, gemeinsame Zukunft, die sich als Papierschiff auf dem Rhein verabschiedet hat. Vorstellungsgespräch, sage ich und halte krampfhaft meinen Becher fest, als sei er ein Anker. Hip, Verlag. Meine Zunge hat offensichtlich beschlossen, heute nur in Stichworten zu sprechen. Ach cool, sagt er. Bei dem in der Nähe vom Mediapark? Da arbeitet jetzt. Stopp. Er merkt, dass er einen Namen sagen will, den ich nicht hören möchte. Er zögert. Jemand, den ich kenne. In meinem Kopf läuft eine kleine Wettervorhersage. Vereinzelt Tränen möglich, starke Eifersuchtsböen, gefolgt von kurzzeitigem Klarhimmel, wenn ich so tue, als wäre mir das egal. Toll, sage ich bemüht lässig. Meine Bluse schwitzt mit. Die Bahn setzt sich wieder in Bewegung, ich halte mich an der Stange fest, als das Schicksal beschließt, kurz die Perspektive zu wechseln. Ein Teenager stolpert in meinen Rücken, ich kippe nach vorn und auf dem Weg in die Schwerkraft kippt mein Kaffeebecher nach hinten. Eine braune Welle, perfekter Latte-Art-Tsunami, fliegt in Zeitlupe aus dem Deckel, schwebt kurz poetisch in der Luft und landet dann auf meiner cremefarbenen Bluse. Nicht ein Fleck. Ein Statement. Ein Manifest. Mist, sage ich. Der Teenager nuschelt eine Entschuldigung und verschwindet in Richtung Tür, als könnte er dort ein neues Leben beginnen. Mein Ex blinzelt. Hast du ein Taschentuch? Fragt er und reicht mir eins, obwohl das Problem deutlich über die Zuständigkeit eines Taschentuchs hinausgeht. Ich tupfe, ich drücke, ich beschwöre sämtliche Heiligen der Fleckentfernung. Die Bluse gibt auf. Meine Karriereambitionen seufzen tief. Du siehst trotzdem gut aus, sagt er, zu freundlich, zu vertraut. Dieses trotzdem hängt zwischen uns wie ein schlecht gelaunter Luftballon. Danke. Ich klappe meine Mappe auf, um wenigstens die Ausdrucke meiner Arbeitsproben zu checken. Und dann, weil das Leben Sinn für Timing hat, ruckt die Bahn erneut, die Türen gehen auf, ein Windstoß fährt durch den Wagen und mein fein zusammengestelltes Portfolio hebt ab. Lebenslauf, Motivationsschreiben, Arbeitsproben. Alles hebt, dreht und verteilt sich wie Konfetti quer durch die U-Bahn. Mein kompletter Lebensplan fliegt mir wortwörtlich um die Ohren, segelt an Köpfen vorbei, landet auf Knien, wird von einer Handtasche halb zerkaut und von einem Kinderfuß liebevoll geknickt. Oh Gott, stoße ich aus und stürze hinterher. Ich sammle Blätter mit der Eleganz eines aufgescheuchten Huhns. Entschuldigung, das ist meins. Danke, das auch. Ja, das Foto mit dem komischen Licht gehört zu mir, bitte nicht bewerten. Mein Ex hilft. Natürlich hilft er. Er hat immer geholfen, nur manchmal auf die falsche Art. Hier, sagt er und zieht ein Blatt unter einem Sitz hervor. Es ist mein Motivationsschreiben, vordere Ecke jetzt mit einem schmucken Kaugummiabdruck. Cool, sage ich. Das macht es persönlicher. Meine Stimme kippt in diese Region, in der Ironie und Hysterie sich die Hand geben. Die Türen piepsen, schließen. Ich halte die Hälfte meiner Unterlagen im Arm wie ein Baby, das ich nicht bestellt habe. Der Rest lebt jetzt sein eigenes Leben im Wagen oder beginnt eine Beziehung mit der Handtaschenbesitzerin. Ich versuche, Atmen nicht zu vergessen. Du, setzt er an. Und hier kommt er, der Satz. Ich könnte eine Uhr danach stellen, wenn ich heute nicht so schlecht auf Zeitmesser zu sprechen wäre. Wir bleiben doch Freunde, oder? Ich schaue ihn an. Wir bleiben Freunde. Das Mantra, das er ausgesprochen hat, als er seine Sachen in einer Umzugskiste verstaute und ich gelernt habe, dass freundschaftlich auch nur ein anderes Wort für nicht mehr ist. Klar, sage ich. Meine Stimme ist glatt wie eine frisch kalibrierte Espressomaschine. Total. Er nickt. Ich wollte nur, dass du's weißt, also wegen dem Verlag. Ich hab da jemandem von dir erzählt. Pause. Nur Gutes. Klar. Aber er räuspert sich. Die suchen gerade eher jemand mit Agentur-Background. Agentur-Background. Das Wort knallt in meinem Kopf wie eine Sektkorke, aus dem kein Sekt kommt. Verstehe. Mein Lächeln ist jetzt so dünn, dass man hindurchsehen kann. Also hatte er seine Finger im Spiel. Natürlich nicht böse gemeint. Nie böse gemeint. Nur ungeschickt. Gemeinsam mit meinem Kaffee hat sich eben auch mein Restvertrauen verabschiedet. Neumarkt. Die Durchsage klingt, als hätte sie Mitgefühl. Ich stehe auf, sortiere meine übrig gebliebenen Blätter, die aussehen, als hätten sie eine wilde Nacht im Druckerclub hinter sich, und greife nach meiner Tasche. Meine Bluse klebt, meine Haare kleben, meine Würde versucht, so zu tun, als kenne sie mich nicht. Viel Glück, sagt er. Und ich höre etwas, das wie Aufrichtigkeit klingt. Vielleicht ist er aufrichtig. Vielleicht ist er nur jemand, der gern aufrichtig klingt. Ich nicke, steige aus und trete hinüber auf den Bahnsteig, wo der Geruch von Bäckerei, Parfum und Möglichkeit in der Luft hängt. Oben an der Rolltreppe atme ich tief ein. Plan A, denke ich, ist offiziell. Angeditscht. Durchgestrichen. Von Kaffee getauft. Ich sehe an mir herunter, an der Bluse entlang, über die braune Landkarte meiner Entscheidungen, zur Mappe, die mehr Knicke hat als ein schlechter Krimi. Und ich spüre, wie etwas in mir gleichzeitig sinkt und aufsteht. Vielleicht ist es mein Stolz. Vielleicht ist es mein Trotz. Als ich aus der Station trete, klingelt mein Handy. Eine freundliche Stimme vom Empfang des hippen Verlags. Wir freuen uns, Sie zu sehen. Aber könnten wir um ein kleines Zeitfenster später bitten? Es gab da eine kurzfristige interne Runde. Natürlich. Interne Runde. Ich sage höflich ja, hänge auf und schaue in den Himmel, der über Köln so tut, als hätte er nichts damit zu tun. Ich stehe da, mitten im Gewusel, die Stadt rauscht und plötzlich ist alles still in mir. Nur ein Gedanke bleibt. Wenn Plan A so krachend in der U-Bahn platzt, dann muss irgendwo ein Plan B warten. Einer mit Kaffeeduft, weniger hip und mehr Herzen. Vielleicht mit einem Käsekuchen, der die Welt retten kann. Und mit jemandem, der »Wir bleiben Freunde« nicht als Trostfloskel benutzt. Ich richte die Schultern, rette, was noch zu retten ist, Bluse, Haare, Würde, Reihenfolgevariabel und gehe los. Erstmal zum Waschraum eines Kaufhauses, dann zum Verlag, dann… Wer weiß. Man sagt, das Leben passiert, während man andere Pläne macht. Mainz hat offenbar beschlossen, heute schon mal vorzufahren. Ich hasse es zu verlieren. Egal ob bei »Mensch, ärgere dich nicht«, bei Diskussionen über die beste Pizza in Köln oder, wie heute, bei meinem eigenen Leben. Trotzdem stehe ich jetzt hier mitten in Münsters Hauptbahnhof und verliere alles gleichzeitig. Würde, Plan A und jede Hoffnung auf saubere Klamotten. Um mich herum wuseln Menschen wie Ameisen. Alle sehen aus, als hätten sie ein Ziel. Nur ich stehe da, mit meinem kaputten Koffer, der aussieht, als hätte er den Weltkrieg überlebt. Und einem Herz, das schwerer ist als das Ding auf seinen drei, noch halbwegs funktionierenden Rollen. Ja, drei, das vierte Rad hat den Dienst quittiert, irgendwo auf Gleis 9, wahrscheinlich aus Mitleid. Mein Spiegelbild im Schaufenster eines Bäckereishops ist gnadenlos ehrlich. Zerzauste Haare, Kaffeefleck auf der Bluse, Augenringe Deluxe. Wenn das die Powerfrau auf dem Weg zu ihrem Traumjob-Edition ist, dann bin ich die Gratisprobe, die man ungefragt in den Einkaufswagen gelegt bekommt. Ich schnappe mir mein Handy und starre auf die eine Nummer, die ich eigentlich nicht wählen wollte. Oma Else. Meine Oma ist 75 Jahre alt, liebt Krimis und kennt jeden Menschen in ihrer Straße, plus deren Blutgruppe. Sie hat noch nie Netflix gesagt, ohne dabei zu klingen, als sei das ein Möbelstück von Ikea. Und sie backt Käsekuchen, als wäre das olympische Disziplin. Wenn es jemals eine Käsekuchen-Bundesliga gäbe, Oma würde Gold, Silber und Bronze abräumen. Und dann würde sie sich noch beschweren, dass der Bronzekuchen nicht ganz perfekt war. Ich atme tief durch, beiße mir auf die Lippe. Ich wollte unabhängig sein, mein eigenes Leben führen, in Köln durchstarten. Und jetzt? Jetzt stehe ich hier, wie ein angepiekstes Hefeklößchen, und rufe, innerlich schon heulend, bei meiner Oma an. Das Freizeichen dudelt und als sie rangeht, ist es, als ob jemand das warme Licht in einem kalten Raum anschaltet. Else Meyer. Kurz, knapp, resolut. Kein Hallo, kein Trara. Oma? Meine Stimme klingt dünner, als ich will. Kind, da bist du ja. Was ist passiert? Deine Mutter hat mir schon gesagt, du bist unterwegs. Aber nicht warum. Ich setze mich auf eine Bank, drücke das Handy fester ans Ohr und versuche, nicht wie eine Heulsuse zu klingen. Ich hatte ein kleines Missgeschick. Pause. Ich kenne diese Pause. Es ist die, ich ahne, dass du gerade nur die halbe Wahrheit erzählst. Pause. Missgeschick, du klingst, als hätte dich der Blitz getroffen. Spuck's aus, was ist los? Ich seufze, ziehe an der losen Kofferrolle und sehe zu, wie sie jämmerlich schlenkert. Job weg, Bluse ruiniert, Stolz. Naja. Sagen wir, er liegt irgendwo in einer U-Bahn in Köln. Oma schnaubt. Ach, so ein Quatsch. Stolz kann man nicht verlieren. Den steckt man sich wieder in die Tasche und gut ist. Und der Job? Naja, Kind, für jeden Job, der nicht klappt, gibt's 10 andere. Vielleicht sogar einen besseren. Außerdem, wenn der Kaffee schuld ist, verklagt die Bahn. Ich lache. Zum ersten Mal an diesem Tag. Und es fühlt sich an wie ein heißer Kakao für die Seele. Kann ich zu dir kommen? Nur für ein paar Tage? Bis ich, keine Ahnung, einen Plan habe. Natürlich kannst du das. Das ist doch gar keine Frage. Ich bäck gleich noch einen Kuchen, damit du nicht vom Fleisch fällst. Du bist doch sicher wieder dünner geworden, oder? Oma, ich, Ja, ja, diskutier nicht. Käsekuchen heilt alles. Und wenn nicht, dann tun's wenigstens die Nachbarn. Die freuen sich schon, wenn ich Besuch bekomme. Herr Lehmann wollte sowieso vorbeikommen, weil seine Katze schon wieder in meinem Garten. Ach, das erzähle ich dir später. Wann bist du hier? Ich sehe auf die Bahnhofsuhr. Wenn ich gleich ein Taxi nehme? In 20 Minuten? Taxi? Bist du verrückt? Dafür zahlst du doch ein Vermögen. Nimm den Bus, das dauert zwar länger, aber die Leute fahren doch heutzutage nur noch Auto und wissen gar nicht, wie gemütlich Busfahren ist. Außerdem kannst du beim Bus schon mal gucken, ob du einen netten jungen Mann triffst. Ich grinse. Typisch Oma. Egal, ob du heulend anrufst oder nicht, früher oder später landet das Thema bei Männern. Alles klar, ich nehme den Bus, sage ich. Einfach, weil ich gerade nicht die Kraft habe, zu diskutieren. Gut, ich stell den Käsekuchen rein. Und mach noch ein bisschen Sahne. Man weiß ja nie, wer vorbeikommt. Ich lege auf und für einen Moment sitze ich einfach nur da. Mit meinem kaputten Koffer, meinem ledierten Ego und einem winzigen Funken Hoffnung, der sich in meinem Bauch breit macht. Oma. Käsekuchen. Ein Bett, in dem keine Kölner Katastrophen passieren. Vielleicht wird's gar nicht so schlimm. Vielleicht. Ich schleppe mich zum Bussteig, stoße unterwegs fast mit einem Fahrradfahrer zusammen und fluche innerlich. Münster. Überall Fahrräder. Köln hat Karneval, Münster hat Klingelterror. Willkommen zurück im Paradies. Als der Bus quietschend hält, schiebe ich den Koffer hinein und setze mich auf einen Platz am Fenster. Draußen ziehen bekannte Straßennamen vorbei und mein Herz macht diesen seltsamen Hüpfer zwischen heimisch und festgefahren. Es riecht nach Regen und Straßenbahnbremsen und irgendwie fühlt sich das alles an wie der Anfang von etwas Neuem. Auch wenn ich noch keinen Schimmer habe, was? Als ich schließlich aussteige und den kleinen Weg zu Omas Haustür gehe, sehe ich sie schon am Fenster stehen. Sie winkt so, dass ich glaube, halb Münster winkt gleich mit. Und ja, auf dem Küchentisch, hinter ihr, glänzt eine Torte im Licht der Hängelampe. Käsekuchen. Goldgelb, makellos, wie immer. Ich trete ein und Oma zieht mich in eine Umarmung, die all meine schlechten Gedanken im Keim erstickt. Da bist du ja, mein Kind. Komm rein, zieh die Schuhe aus und iss was, bevor du mir hier vom Fleisch fällst. Ich lache und schlucke gleichzeitig einen Kloß runter. Vielleicht ist das gar kein Untergang. Vielleicht ist das Plan B oder C. Egal. Hauptsache, er riecht nach Käsekuchen. Ich brauche einen Job. Irgendeinen. Diesen Satz murmle ich vor mich hin, als ich mit meinem Handy in Omas Wohnzimmer sitze zwischen Häkeldeckchen, Topfpflanzen und einer Duftwolke, die nach frisch gebackenem Käsekuchen schreit. Meine Finger wischen hektisch durch Online-Stellenanzeigen und die Realität sieht ungefähr so sexy aus wie Gummistiefel im November. Kind, guck doch nicht so verbissen, sagt Oma und stellt mir eine dampfende Tasse Kaffee hin. Mit einem Lächeln findet sich alles leichter. Auch Jobs. Ja, Oma, klar, sage ich und scrolle weiter. Soll ich bei den Stadtwerken anrufen und sagen, hallo, ich bin die mit dem Kaffeefleck und dem ruinierten Lebenslauf. Habt ihr vielleicht was für mich? Oma schiebt mir kommentarlos ein zweites Stück Käsekuchen zu. Typisch. Bei uns in der Familie wird jede Krise erstmal mit Kohlenhydraten bekämpft. Dann ploppt eine Anzeige auf meinem Bildschirm auf und ich muss lachen. Aushilfe im Café, zum süßen Leben, gesucht. Erfahrung erwünscht, Leidenschaft für Backwaren von Vorteil, Teamgeist ein Muss. Klingt doch schön, sagt Oma, die über meine Schulter lugt. Süßes Leben, das ist genau das Richtige für dich. Wer braucht schon Köln, wenn er Kuchen haben kann? Ich verdrehe die Augen. Oma, das klingt wie eine Mischung aus Pinterest und Zuckerschock. Und? Du magst Pinterest? Ja, gut. Erwischt. Außerdem, irgendwas muss ich tun. Ich kann ja nicht ewig hier sitzen und Käsekuchen essen, auch wenn das theoretisch ein guter Plan wäre. Also lande ich 2 Tage später im Landcafé zum süßen Leben. Und ehrlich? Der Name lügt nicht. Das hier ist nicht nur ein Café, das ist eine Lifestyle-Erfahrung. Außen hängen weiße Hortensien in Blumenampeln, der Eingang ist eingerahmt von einer Schiefertafel, auf der in schwungvoller Kreide heute Zitronentart und Liebe zum Detail steht. Liebe zum Detail, ja. Liebe zu meinem Kontostand wäre mir lieber. Innen sieht es aus, als hätten Hygge und Pinterest ein Kind bekommen. Und das Kind hat ein Faible für Pastellfarben. Roséfarbene Kissen auf weißen Holzstühlen, Regale voller Deko-Krimskrams, überall Kerzen und Vasen mit Eukalyptuszweigen. Über der Kuchentheke hängt ein Schild. Glück ist das, was man daraus backt. Ich schwöre, mein innerer Zyniker kotzt gerade Glitter. Sie müssen Emma sein. Eine Frau in einem hellgelben Blazer kommt auf mich zu, strahlt so breit, dass ich fast einen Sonnenbrand kriege. Ich bin Saskia, die Inhaberin. Saskia sieht aus wie jemand, der morgens grüne Smoothies trinkt und abends Instagram-Quotes postet. Ihre Nägel sind perfekt manikürt und ich bin sicher, sie sagt Namaste, wenn sie jemanden begrüßt. Schön, dass Sie da sind. Wir sind ein echtes Herzensprojekt hier. Unsere Gäste sollen sich fühlen wie im Urlaub, verstehen Sie? Wärme, Geborgenheit, ein bisschen Landlust, das ganze Programm. Klar, sage ich und nicke. Innerlich frage ich mich, ob ich in Jeans und zerknitterter Bluse überhaupt Geborgenheit ausstrahle oder eher Hilfe, mein Leben brennt. Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Wir gehen an der Kuchentheke vorbei und ich muss zugeben, die Torten sehen aus wie aus einer Food-Zeitschrift. Perfekte Böden, glänzende Glasuren, kunstvolle Verzierungen. Ich bin kurz davor, mich reinzulegen und einfach nie wieder aufzustehen. Das ist unser Herzstück, säuselt Saskia und streicht liebevoll über die Glasvitrine. Wir legen Wert auf höchste Qualität. Alles handgemacht. Unser Konditor ist ein echter Künstler. Und dann sehe ich ihn. Er steht hinter der Theke mit einer Schürze, auf der ein winziger Mehlstaub klebt, und spritzt gerade filigrane Muster auf eine Torte. Als wäre das nichts. Hochgewachsen, breite Schultern, dunkles Haar, das in einer lässigen Strähne auf die Stirn fällt. Seine Hände, oh mein Gott, sind Hände, die Dinge können. Dinge wie perfekte Torten, vielleicht auch Dinge wie, ach egal. Fokus, Emma. Er schaut auf. Unsere Blicke treffen sich. Für exakt 2 Sekunden. Aber diese 2 Sekunden fühlen sich an wie eine dieser Slow-Motion-Szenen im Film, wenn die Heldin denkt, Mist, jetzt wird's kompliziert. Jonas, das ist Emma, sagt Saskia. Sie fängt heute bei uns an. Sei lieb. Er nickt. Mehr nicht. Kein Lächeln, kein Hallo, schön, dich kennenzulernen. Einfach nur ein Nicken. Und dann dieser Blick. So dunkel, dass ich spontan Lust bekomme, meine Oma zu fragen, ob sie schon mal was von bösen Blicken gehört hat. Hi, bringe ich hervor. Meine Stimme klingt leicht zu hoch wie Helium auf 2 Beinen. Ich freue mich. Er mustert mich von oben bis unten, als wäre ich eine Torte, die nicht ganz aufgegangen ist. Dann sagt er, hoffentlich bist du besser im Bedienen als im Smalltalk. Wie bitte? Habe ich mich verhört? Ja, stammele ich. Ich gebe mein Bestes. Das hoffe ich, sagt er trocken und wendet sich wieder seiner Torte zu. Einfach so, als sei ich Luft. Ich blinzle, während Saskia begeistert weiterplappert über Hygge und Kundenerlebnis und wie wichtig es ist, die Gäste auf einer emotionalen Ebene abzuholen. Meine emotionale Ebene liegt gerade irgendwo zwischen genervt und warum ist der Typ so heiß und gleichzeitig so unverschämt? In meinem Kopf notiere ich, Jonas ist Konditor. Jonas ist unhöflich. Jonas ist gefährlich für meinen Blutdruck. Saskia klatscht in die Hände. So, Emma, ich zeig dir deinen Bereich. Tische 3 bis 7 sind heute deine. Getränke, Kuchen, ein bisschen Smalltalk, aber nicht zu aufdringlich. Die Leute wollen sich wohlfühlen. Ich nicke tapfer, schnappe mir ein Tablett und denke, willkommen im süßen Leben, Emma. Willkommen in der Hölle. Und während ich den ersten Latte Macchiato balanciere und versuche dabei nicht zu sterben, höre ich hinter mir Jonas Stimme, tief und gelassen. Nicht stolpern. Sahneflecken sind schlecht fürs Konzept. Ich atme durch die Nase, lächle gequält und denke, wenn Blicke töten könnten, wäre ich jetzt eine Buttercremetorte. Ich bin nicht abergläubisch, wirklich nicht. Aber wenn es irgendwo ein schwarzes Omen für den ersten Arbeitstag gibt, dann ist es ein quietschendes Tablett, das sich anhört, als würde es um Hilfe schreien, während ich Latte Macchiatos darauf balanciere. Es ist 11 Uhr und der Laden brummt wie ein Bienenstock. Überall sitzen Latte Macchiato-Mütter, die über Kita-Plätze sprechen, Nordic-Walking-Damen in bunten Jacken, die aussehen, als wären sie direkt aus einem Sportkatalog geflüchtet, und ein älteres Ehepaar, das sich in den Fingern hält wie zwei frisch Verliebte. Saskia, meine Chefin, schwebt durch das Café wie eine Mischung aus Lifestyle-Coach und Deko-Bloggerin, verteilt Komplimente, das ist aber ein toller Schal, Frau Meier, und kontrolliert gleichzeitig, ob die Servietten im perfekten Fächer liegen. Ich hingegen kontrolliere, ob ich nicht gleich sterbe. Mein Hirn brüllt, Emma, konzentrier dich, nicht stolpern, nicht kleckern, nicht... Platsch, zu spät. Ein winziger Milchschwall schwappt über den Rand eines Cappuccino-Glases und läuft wie in Zeitlupe die Seite hinunter. Zum Glück landet er auf dem Tablett und nicht auf Omas bestickter Bluse. Nochmal Glück gehabt. Ich lächle so gequält wie jemand, der weiß, dass das Schicksal schon die nächste Pointe vorbereitet. Und dann passiert's. Der Bestellgau. Es beginnt harmlos. Tisch 3 will unbedingt den glutenfreien Käsekuchen. Klar, krieg ich hin. Ich stürme zur Theke, reiße die Kuchentür auf und greife nach dem Schild, auf dem laktosefrei steht. Laktose, Gluten. Fängt beides mit L an. Naja, fast das Gleiche, oder? Ich schneide ein ordentliches Stück, packe es auf den Teller und balanciere es mit stolzer Brust an den Tisch. Die Dame bedankt sich überschwänglich, macht sogar ein Foto für Instagram. Ha! Vielleicht bin ich doch für den Gastro-Olymp bestimmt. Bis sie den ersten Bissen nimmt und ihr Gesicht eine Reise von glücklich zu entsetzt macht. Entschuldigung? Sie hebt den Zeigefinger. Das ist nicht glutenfrei. Ich starre sie an. Doch, ich habe extra... Ich drehe mich um, sehe Jonas hinter der Theke stehen und wie er, ungelogen, einen winzigen, sehr gemeinen Grinser aufsetzt. Das da ist laktosefrei, sagt er trocken. Glutenfrei ist der Schokokuchen, links unten, mit dem kleinen Fähnchen, auf dem glutenfrei steht, falls man lesen kann. Mein Gesicht läuft so rot an wie eine Weihnachtskugel. Ich schnappe den Teller, murmle eine Entschuldigung und renne zur Theke zurück. Saskia, die Chefin, schwebt heran, legt mir eine Hand auf die Schulter und haucht. Alles gut, Emma. Fehler passieren. Ihr Lächeln sagt, mach das nie wieder, sonst opfer ich dich den Pinterest-Göttern. Ich hole den richtigen Kuchen und bringe ihn an den Tisch. Die Dame guckt mich an, als hätte ich versucht, sie mit Gluten zu vergiften. Kaum habe ich das überlebt, kommt der nächste Super-GAU. Tisch 5, ein Typ mit Vollbart und Bio-Jutebeutel, bestellt etwas Veganes. Ich nicke voller Tatendrang und stapfe zur Theke. Was ist vegan? Flüstere ich Jonas zu. Er sieht mich an, als hätte ich gerade gefragt, ob Käse aus Käse ist. Steht dran. Wo? Ich scanne die Theke. Da sind Schilder. Omas Apfelkuchen. Sachertraum. Sahnetorte Deluxe. Ah, Deluxe klingt gesund, oder? Ich packe die Sahnetorte. Ich bringe sie mit stolz geschwellter Brust an den Tisch. Hier, unser Bestseller. Er starrt mich an, als hätte ich ihm gerade ein blutiges Steak serviert. Das ist Sahne. Ja, die ist sehr frisch. Ich bin Veganer. Ich schwöre, alle im Umkreis von 10 Metern drehen gleichzeitig die Köpfe. Ich bringe den Teller zurück. Jonas steht da, verschränkt die Arme, seine Mundwinkel zucken. Vegane Option ist der Brownie, ganz rechts, mit dem Schild vegan. Du weißt schon, Lesen. Hör auf damit, fauche ich und merke, wie mir die Hitze ins Gesicht schießt. Womit? Er grinst jetzt ganz offen. Mit Hinweisen? Soll ich dir vielleicht die Kuchen vorlesen wie im Kindergarten? Sehr witzig. Ich schnappe den Brownie, knalle ihn auf ein neues Tellerchen und stapfe zurück zum Tisch. Ich schwöre, die Minuten bis Feierabend ziehen sich wie kalter Kaugummi. Aber das Schicksal ist noch nicht fertig mit mir. Es ist kurz vor 3, ich bin müde, hungrig und mental bereit, in Omas Bett zu fallen. Da stolpert jemand gegen mich und, ehe ich Latte Macchiato sagen kann, kippt der Cappuccino, den ich gerade an die Theke zurückbringen will, in einem perfekten Bogen. Über die Kuchentheke. Milch. Über. Alles. Die Torten sehen aus, als hätten sie ein Schaumbad genommen. Ich reiße die Augen auf, ringe nach Luft, während Saskia auf mich zueilt wie ein Engel der Rache. Und Jonas? Jonas lehnt lässig am Kühlregal, verschränkt die Arme und zieht eine Braue hoch. Interessant. Du hast eine ganz eigene Art, Kundenbindung zu verstehen. Halt die Klappe, knurre ich, während ich hektisch nach Lappen suche. Er tritt näher, reicht mir ein Tuch und in seiner Stimme liegt dieses verdammte Grinsen. Du weißt, dass das Rekord ist? 3 Katastrophen an einem Tag. Soll ich dir eine Urkunde basteln? Soll ich dir gleich den Cappuccino über den Kopf kippen? Er lacht leise, so ein dunkles, provozierendes Lachen, das mich gleichzeitig nervt und, ja, Mist, ein bisschen umhaut. Mach das ruhig, sagt er, aber dann musst du ihn vorher bezahlen. Ich starre ihn an, wische hektisch Sahne von der Vitrine und schwöre mir, dass ich diesen Kerl entweder irgendwann liebe oder ihn mit Buttercreme ersticke. Wenn ich eines mit Sicherheit sagen kann, dann das. Meine Oma Else backt keinen Käsekuchen. Sie erschafft Kunstwerke. Perfekt goldbraune Oberfläche, leicht wackeliger Kern. Und dieser Duft. Ich schwöre, allein der Geruch lässt mich fast vergessen, dass ich heute 3-mal meine eigene Würde an der Kuchentheke ertränkt habe. Setz dich, Mädchen. Oma deutet mit einer theatralischen Geste auf den Platz am Küchentisch. Vor mir steht ein Teller mit einem Stück Käsekuchen, das aussieht, als hätte es in einem Gourmet-Magazin posiert. Ich lasse mich auf den Stuhl fallen, schiebe meine Sneakers unter den Tisch und stoße einen Seufzer aus, der vermutlich bis ins Wohnzimmer schallt. Oma schaut mich an, als hätte ich gerade ein Verbrechen begangen. »Hast du was auf der Seele, Kind?«, fragt sie und setzt sich mir gegenüber. Ihre grauen Haare sind ordentlich hochgesteckt und sie trägt ihre berühmte Schürze mit den roten Erdbeeren drauf. »Ach, Oma, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.« »Am besten bei dem Kerl«, sagt sie trocken, fängt immer mit einem Kerl an. Ich verschlucke mich fast an meinem ersten Bissen Käsekuchen. »Was?« »Nein.« »Also, na ja, vielleicht ein bisschen.« »Aha.« Oma nippt an ihrem Kaffee, der so stark ist, dass er vermutlich auch Autobatterien laden könnte. »Und, wie heißt er?« »Jonas«, murmle ich. »Hübsch?« »Oma?« Ich kann nicht verhindern, dass meine Wangen rot werden wie frische Erdbeeren. »Also hübsch«, stellt sie fest und grinst. »Ich kenn dich, Emma. Du wirst nicht rot, wenn einer aussieht wie der Mann vom Finanzamt.« Ich lache auf. Und das ist das erste Mal seit Tagen, dass mir ein echtes Lachen über die Lippen kommt. Ein warmes, befreiendes Gefühl breitet sich in meiner Brust aus. Vielleicht liegt's am Käsekuchen. Vielleicht an Oma. Wahrscheinlich an beidem. »Aber jetzt erzähl erst mal, wie der Laden ist«, sagt sie und lehnt sich vor. »Dieses Café. Ist da was los? Gibt's Kundschaft? Oder reden wir von einer Bude, die bald pleite geht?« Ich erzähle von Saskia, der Chefin, die wahrscheinlich Pinterest persönlich gegründet hat, von den Latte Macchiato-Müttern, die in High-End-Buggies investieren, als wären das Aktien, und von den Nordic Walking-Damen, die sich benehmen, als würden sie gleich einen olympischen Wettkampf starten. Oma hört zu, nickt, kaut bedächtig an ihrem Kuchen und sagt dann, »Also, klingt nach einem Ort, an dem man gute Geschichten sammeln kann. Und Klatsch.« »Klatsch?« »Kind, wir sind hier nicht in Köln. In Münsters Vororten ist mehr los als auf dem Karneval. Hier kenne ich alles und jeden. Und ich sag dir, das lohnt sich. Sie beugt sich verschwörerisch zu mir rüber und ich weiß. Jetzt kommt's. Also pass auf. Die Frau Schulte aus der Nummer 7. Oma hebt bedeutungsvoll die Augenbrauen. Hat sich letzte Woche einen jungen Fitnesstrainer geholt. Für Personal Training. Sie macht Anführungszeichen in die Luft. Und ich muss so lachen, dass mir fast der Käsekuchen aus dem Mund fällt. Und Herr Jansen, fährt sie fort, hat sich einen Mähroboter gekauft. Das klingt harmlos, aber der fährt nachts um 3 durch die Gegend. Ich sag dir, das ist nicht normal. Ich sag immer, wer nachts mäht, hat tagsüber was zu verbergen. Ich lache so sehr, dass mir die Tränen kommen. Mein Bauch tut weh und zum ersten Mal seit meinem misslungenen U-Bahn-Moment denke ich nicht mehr an meinen Ex, nicht mehr an das kaputte Bewerbungsgespräch, nicht mal an den Brownie-Gau im Café. Es ist verrückt. Aber in diesem Moment fühle ich mich zum ersten Mal seit Tagen leicht. Vielleicht, weil Oma recht hat. Vielleicht, weil ihr Haus mit dem Geruch von frisch gebackenem Kuchen gefüllt ist. Vielleicht, weil man im Leben immer jemanden braucht, der einem Käsekuchen hinstellt, wenn alles schief geht. Weißt du was, Oma? Ich schneide mir noch ein Stück ab. Ich glaube, ich bleibe erst mal hier. Oma nickt zufrieden. Hab ich doch gleich gesagt. Münster ist besser als sein Ruf. Und wenn du dich mal einsam fühlst, sie zwinkert, geh zu Jonas und frag, ob er dir seine Torten zeigt. Ich rolle mit den Augen, aber innerlich grinse ich. Ganz ehrlich, vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Ich schwöre, ich hatte diesen Tag fast überstanden, ohne wieder eine peinliche Szene hinzulegen. Fast. Nach 8 Stunden zwischen Latte-Macchiato-Bestellungen, glutenfreien Brownies und einer älteren Dame, die partout wissen wollte, warum wir keinen Filterkaffee aus der guten alten Kaffeemaschine anbieten, wollte ich nur noch nach Hause. Ruhig. Ungesehen. Einfach mit dem Fahrrad zu Oma radeln und in meinen Schlafanzug fallen. Aber Münster hatte andere Pläne. Genauer gesagt, der Himmel über Münster. Kaum trete ich vor die Tür des Cafés, macht es Platsch und aus dem Nichts kommt ein Regenschauer runter, als hätte irgendjemand da oben beschlossen, die Sintflut zu proben. Innerhalb von 3 Sekunden bin ich klatschnass. Meine Bluse klebt an mir wie Frischhaltefolie, meine Haare sehen aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst und meine Laune, sagen wir, sie ist irgendwo bei »Ich schrei gleich«. »Alles gut bei dir?« Die Stimme kommt von rechts tief und ruhig und sofort ziehen sich alle Muskeln in meinem Körper zusammen. Natürlich. Wer sonst sollte in diesem Moment neben mir auftauchen als der Mann, der nie nass wird? Jonas. Und ja, er sieht genauso aus wie immer. Perfekt. Trocken. Mit diesem leicht spöttischen Lächeln, das mich gleichzeitig wütend und, nervös macht. Ich wische mir das Wasser aus den Augen und murmele: Klar. Ich liebe es, wenn meine Unterwäsche Regenwasser aufsaugt. Er lacht leise. Willst du meinen Schirm? Bevor ich Nein sagen kann, hält er mir das Ding schon hin. So ein edles Teil. Schwarz, groß, wahrscheinlich hält er damit sonst Hochzeitstorten vor der Sonne geschützt. Ich greife danach, aber in dem Moment schiebt er sich einfach neben mich und klappt ihn auf. Dann eben zusammen. Und da stehen wir. Unter einem Schirm. So nah, dass ich seinen Duft rieche. Eine Mischung aus Vanille, Schokolade und irgendwas, das verdächtig nach frisch gebackenem Brot riecht. Super. Als hätte ich nicht schon Hunger auf alles, was ich nicht essen sollte. Wir setzen uns in Bewegung und ich merke, wie mein Herz schneller schlägt. Nicht, weil wir reden, sondern weil wir nicht reden. Erstmal. Die Stille knistert. Dann sagt er plötzlich: Warum hast du das eigentlich gemacht? Was? Ich schaue ihn an. Hier anfangen, in einem Café mitten in Münster. Du wirkst nicht so, als wäre das dein Traum. Ich atme tief ein. Regen tropft vom Rand des Schirms, prasselt auf den Asphalt. Meine Sneakers quietschen bei jedem Schritt. Nansin. Weil ich keinen Plan habe, sage ich ehrlich. Also, ich hatte einen. Einen ziemlich guten. Aber der ist, sagen wir, in der Kölner U-Bahn ertrunken. Er grinst. U-Bahn-Geschichten sind meistens spannend. Diese nicht. Er schaut mich an und in seinen Augen liegt kein Spott mehr. Nur Interesse. Und das macht mich noch nervöser. Und jetzt? Fragt er leise. Jetzt. Keine Ahnung. Ich lache unsicher. Plan B ist Kaffee servieren und nicht alles ruinieren. Klingt nach einem Anfang. Wir bleiben an einer Ampel stehen. Der Regen rauscht um uns herum, alles andere ist still. Ich sehe ihn an, er sieht mich an. Und plötzlich ist da dieser Moment. Dieser verdammte Moment, von dem alle sagen, man spürt ihn. Die Luft wird dicker, mein Herz klopft bis in die Ohren und ich könnte schwören, er lehnt sich ein kleines Stück zu mir rüber. Nur so ein kleines Stück. Und dann, Emma! Kind! Da bist du ja! Eine Stimme, die klingt wie ein Nebelhorn mit Münsteraner Dialekt, zerreißt den Moment. Ich reiße den Kopf herum und sehe sie. Oma Else. Auf ihrem quietschgrünen Hollandrad, Regenjacke in Pink, Fahrradkörbchen voller Einkäufe und natürlich klingelt sie wie eine Wahnsinnige. Oma? Was machst du hier im Regen? Du wirst ja klitschnass. Sie springt vom Rad, stellt den Fuß auf den Bordstein und mustert uns. Mich. Ihn. Uns. Ihr Blick wandert von mir zu Jonas und wieder zurück. Und ich sehe, wie ihre Augen anfangen zu glitzern. Aha! Sie zieht das Wort in die Länge wie Kaugummi. Na, wenn das nicht der Herr Konditor ist. Ich möchte im Boden versinken. Jonas dagegen lacht. Laut. Herzlich. Und ich schwöre, ich sehe dieses verschmitzte Funkeln in seinen Augen, das sagt, das wird noch interessant. Ich bringe sie nur nach Hause, Frau. Else, Oma Else, stellt sie sich vor, als wären wir auf einer Dating-Show. Und das ist meine Enkelin. Aber das wissen Sie ja sicher schon. Ich stöhne innerlich. Romantik? Komplett pulverisiert. Es ist verrückt, aber ich glaube, ich fange an, mich wohlzufühlen. Im Café. In diesem Laden, der anfangs wirkte, als hätten Pinterest und ein Hügeblock eine gemeinsame Überdosis Vanilleextrakt genommen. Mein erster Gedanke, als ich hier angefangen habe, war, okay, Emma, Plan B, mach das 3 Wochen, bis du einen vernünftigen Job findest, dann raus hier. Mein zweiter Gedanke nach 3 Tagen war, du wirst gekündigt, bevor du überhaupt laktosefrei, fehlerfrei buchstabieren kannst. Und jetzt? Jetzt wische ich mit einer Selbstverständlichkeit Tische ab, lächle den Stammkunden zu, als wäre ich Teil der großen Landcafé-Familie und kann inzwischen sogar alle 5 Sorten Milch aufzählen, ohne in Panik zu geraten. Hafer, Mandel, Soja, Kuh und Kokos. Wobei ich schwöre, dass Kokosmilch nur eine Phase ist. Ich kenne jetzt die Latte Macchiato-Mamas mit ihren Bugaboo-Kinderwagen beim Vornamen. Die Nordic Walking Damen, die ihre Stöcke demonstrativ neben dem Stuhl lehnen, damit jeder weiß, wie sportlich sie sind. Und sogar Herr Wessels, der Rentner mit dem streng gebügelten Hemd, der jeden Tag den gleichen Witz über unsere Käsekuchen macht. Der schmeckt ja fast so gut wie bei meiner Frau, aber nur fast. Er lacht jedes Mal so laut, dass die Löffel klirren. Und ich? Ich lache inzwischen mit. Wirklich. Ich genieße es, morgens den Duft von frisch gebackenem Kuchen in der Nase zu haben. Ich genieße es, mit einer riesigen Kaffeetasse hinter der Theke zu stehen und heimlich Jonas beim Arbeiten zuzusehen, wenn er nicht hinschaut. Ja, Jonas. Das Problem, oder vielleicht auch das Gegenteil von einem Problem, ist, ich sehe ihn jetzt jeden Tag. Morgens, wenn er die Backstube verlässt, in dieser Schürze, die ihm verdammt gut steht, mit Mehl an den Händen und diesem konzentrierten Blick, der sagt, ich könnte eine 5-stöckige Hochzeitstorte mit verbundenen Augen bauen. Und ich schwöre, manchmal, wenn er denkt, ich merke es nicht, schaut er mich an, nur so kurz, bevor er wieder tut, als wären wir nichts weiter als Arbeitskollegen. Wir streiten immer noch, klar, aber irgendwie anders, mit einem Lächeln, das manchmal ein bisschen länger bleibt, als es sollte. Neulich zum Beispiel: Emma, das ist glutenfrei, nicht laktosefrei. Ach echt? Danke für die Info, Herr Perfektionismus. Ich helfe dir nur, damit du nicht wieder einen Veganer mit einer Sahnetorte traumatisierst. Das war einmal. Einmal. Zweimal. Zweimal ist kein Muster. Bei dir schon. Und dann dieses Grinsen. Dieses verdammte Grinsen, bei dem ich am liebsten... Naja. Sagen wir so, es gibt Gründe, warum ich manchmal extra lange brauche, um die Kuchentheke zu putzen, während er den Schokoladenguss macht. Und dann sind da noch die Tortenproben. Offiziell mache ich das natürlich, um unseren Gästen die beste Beratung bieten zu können. Inoffiziell? Nun ja. Kuchen ist Therapie. Und Jonas hat beschlossen, dass er mich jeden zweiten Tag mit neuen Kreationen überrascht. Für die Marktforschung, sagt er. Klar. Als ob ich nicht merke, dass er das Genießerlächeln in meinem Gesicht studiert, wie ein Forscher im Labor. Heute hat er mir ein Stück Apfel-Walnuss-Karamellkuchen hingestellt. Einfach so. Was ist das? Eine Idee. Schmeckt die Idee gut? Probier's aus. Ich probiere. Natürlich probiere ich. Und während die Kombination aus süßem Karamell und knackiger Walnuss in meinem Mund explodiert, sehe ich, wie er mich ansieht. Kein Grinsen diesmal. Nur dieses Funkeln. Und ich? Ich lächle zurück. Ganz automatisch. Vielleicht, denke ich, während ich noch einen Bissen nehme, ist Plan B gar nicht so schlecht. Vielleicht wird Plan B sogar mehr. Es gibt diese Tage, die laufen einfach so dahin. Ohne große Katastrophen, ohne große Wunder. Und ich schwöre, genau an so einem Tag hat das Universum beschlossen: Ha, Emma, halt mal kurz meinen Latte Macchiato. Ich mach dir jetzt ein bisschen Drama. Ich war also gerade dabei, in aller Seelenruhe Cappuccino-Schaumherzen zu üben. Und ja, ich war schon richtig stolz darauf, dass man im Schaum zumindest keine obskuren Wolkenformationen mehr sah, sondern tatsächlich Herzen. Da passiert es. Ich höre die Türglocke bimmeln, drehe mich um und zack. Mein Herz macht diesen typischen Soap-Opera-Salto, den man eigentlich nur aus schlechten Vorabendserien kennt. Denn da steht er, Lukas, mein Ex-Freund, der mit dem Wir bleiben Freunde. Der mit dem Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Spruch, der ungefähr so glaubwürdig war wie eine Diät, die mit Donuts anfängt. Und jetzt steht er hier, in meinem Café, in Münster, in einer Stadt, in der er nicht wohnt, nie gewohnt hat und die er bisher nur vom Navi kannte. Angeblich zufällig. Na klar. Emma, sagt er, als würde er mich seit 5 Jahren nicht gesehen haben und nicht erst vor 5 Wochen in der Kölner U-Bahn meinen Lebensplan in Scherben gelegt hätte. Lukas, mein Ton klingt so trocken, dass man damit problemlos den Sahnetortenboden auslegen könnte. Er lächelt sein altes Lächeln, dieses Zahnpasta-Werbung-Lächeln, das mich früher weich wie Pudding gemacht hat. Heute macht es mich vor allem eins: nervös und wütend. Gleichzeitig. Eine explosive Mischung, die nicht mal in einer Backstube erlaubt wäre. Was machst du denn hier? Frage ich, wobei ich jedes Wort sorgfältig dosiere. Ich hatte in der Nähe einen Termin und dachte, ich schau mal vorbei. Natürlich. In der Nähe. Münster liegt in der Nähe von Köln, ungefähr so wie Mallorca in der Nähe von Island liegt. Ich merke, wie meine Finger um die Cappuccino-Tasse krampfen. Und während ich noch überlege, ob ich ihn mit heißem Milchschaum überschütten oder höflich hinauskomplimentieren soll, höre ich hinter mir eine Stimme. Eine Stimme, die tief klingt und in meinem Magen diese komischen Schmetterlinge freisetzt. Alles gut hier? Ich drehe mich um. Jonas. Und oh, dieser Blick. Jonas sieht Lukas an. Dann mich, dann wieder Lukas. Seine Augen sind dunkel, funkelnd, und ich schwöre, da lodert ein Funken, der irgendwas zwischen »Was will der hier?« und »Bloß nicht anfassen« bedeutet. »Ja, alles gut«, sage ich schnell. Viel zu schnell. So schnell, dass es wahrscheinlich nach gar nichts ist gut klingt. Jonas tritt einen Schritt näher, lehnt sich dabei lässig an die Theke, als wäre das seine Bühne und er der Hauptdarsteller in einem sehr heißen Drama. Freund von dir? Fragt er, wobei er das Wort Freund so betont, dass mir warm wird. Und nicht nur im Gesicht. Ex, sage ich, bemüht beiläufig, was ungefähr so glaubwürdig klingt, wie wenn ich behaupte, ich hätte meine Bluse nicht extra für diesen Tag angezogen. Lukas lacht unsicher. Ja, Ex, aber wir sind ja im Guten auseinandergegangen. Jonas zieht eine Augenbraue hoch. Interessant. Und dann, willst du was bestellen? Oder bist du nur zufällig hier? Autsch. Ich beiße mir auf die Lippe, während Lukas tatsächlich ein Stück Käsekuchen bestellt. Mein Käsekuchen, den Jonas heute Morgen gebacken hat. Und während Lukas also an einem Fenstertisch Platz nimmt, spüre ich Jonas Blick auf mir. Bohrend. Fragend. Und ich? Ich weiß nicht, ob ich weinen, lachen oder laut schreien soll. Denn gerade als ich dachte, ich hätte mich in Münster halbwegs sortiert, taucht Lukas auf. Und mein Herz macht wieder diesen verdammten Salto. Nur diesmal nicht nur wegen ihm, sondern wegen Jonas. Und irgendwo dazwischen sitze ich jetzt. Mit einem Tablett, einem Stück Käsekuchen und dem Gefühl, dass mein Leben gerade gefährlich kompliziert wird. Es ist später Nachmittag, das Café riecht nach frisch gebackenem Apfelkuchen und einer Spur Zimt. Und ich schwöre, wenn Glück einen Duft hätte, dann wäre es dieser. Ich wische gerade die Tische ab, während Jonas hinten in der Backstube rumwerkelt. Eigentlich sollte ich längst Feierabend haben, aber irgendwie bleibe ich hängen. Vielleicht, weil ich mich nicht so richtig auf Oma Else und ihre »Und, wie läuft es mit diesem gut aussehenden Konditor?« vorbereiten will. Ich lausche dem Klappern von Schüsseln und dem rhythmischen Geräusch, wenn Jonas den Teig knetet. Das ist fast meditativ. Ich könnte mich daran gewöhnen. Daran und an ihn. Aber nein, stopp. Nicht diese Richtung, Emma. Du hast genug Männerdrama für ein ganzes Leben gehabt. Noch da? Ruft Jonas plötzlich und ich schrecke hoch. Ja, ich wollte nur noch die Tische fertig machen. Mhm. Er taucht in der Tür auf, mit Mehl im Haar und diesem typischen Jonas-Gesichtsausdruck, der irgendwo zwischen genervt und unverschämt attraktiv liegt. Du musst nicht länger bleiben, weißt du? Ja, ich weiß. Ich streiche noch einmal demonstrativ mit dem Lappen über den Tisch, obwohl er schon glänzt wie eine frisch polierte Autokarosserie. Aber ich, wollte noch kurz fragen, ob ich morgen eher kommen soll, wegen, der neuen Karte. Jonas lehnt sich an den Türrahmen, verschränkt die Arme und sieht mich an. Lange. Zu lange. Du willst gar nicht über die Karte reden. Doch, mein Ton klingt empört, aber wahrscheinlich nur für mich. Nein. Er kommt näher und ich spüre, wie meine Knie plötzlich so weich werden wie Buttercreme. Du willst was anderes. Ich verschlucke mich an meiner eigenen Spucke. Ich... Was? Jonas hebt eine Braue. Du willst wissen, warum ich angeblich so arrogant bin, stimmt's? Ich blinzle. Verdammt! Hat der Typ Gedankenleser-Skills? Nein. Also, vielleicht. Ein bisschen. Er seufzt. Ein tiefes, langes Seufzen, das irgendwie schwer klingt. Gar nicht so, wie man es von einem Mann erwarten würde, der perfekte Kirschtorten und Baisers zaubern kann. Komm, er nickt in Richtung Backstube. Ich zeig dir was. Ich folge ihm, weil, naja, was soll ich machen? Meine Neugier ist ungefähr so subtil wie Omas Vorliebe für Klatschgeschichten. Hinten ist es warm, es riecht nach Vanille und frisch gebackenen Mürbeteigböden. Überall Schüsseln, Teigreste, Spritzbeutel. Jonas nimmt eine Torte aus dem Kühlschrank. Eine mehrstöckige Buttercremeschönheit mit Rosen aus Schokolade. Ich starre sie an, als wäre sie ein Kunstwerk, was sie eigentlich ist. Die will eine Kundin für ihre Hochzeit, sagt er, während er mit so einer unfassbar ruhigen Präzision an den Rosen rumschnitzt, dass ich mich frage, ob er überhaupt nervös sein kann. Krass, murmle ich. Das sieht aus wie, keine Ahnung, Pinterest auf Steroiden. Er lacht leise. Tja, Pinterest bezahlt aber keine Rechnungen. Und dann erzählt er. Ganz einfach so. Ich hab das hier nicht gewollt, sagt er und legt das Messer ab. Das Café. Es war der Traum meiner Eltern. Die wollten, dass ich's übernehme. Aber ich hatte andere Pläne. Ich lehne mich an die Arbeitsplatte. Welche? Er zögert. Ich sehe, wie er mit den Fingern an der Schürze spielt, als würde er überlegen, ob er's sagen soll. Ich wollte Konditor werden. Aber nicht hier. Ich wollte nach Paris. Eine eigene Patisserie aufmachen. Rezepte entwickeln. Wettbewerbe gewinnen. Er lacht bitter. Und jetzt? Jetzt backe ich Buttercremetorten für Leute, die nicht mal wissen, wie man Ganache schreibt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also sage ich das Einzige, was mir einfällt. Ganache schreibt man mit G, oder? Jonas sieht mich an. Und für einen Moment ist da kein Grinsen, kein Spott, kein arrogantes Funkeln. Nur etwas anderes. Etwas, das sich anfühlt wie Verletzlichkeit. Warum bist du dann hier geblieben? Frage ich leise. Er zuckt die Schultern. Familie, Pflichtgefühl. Irgendjemand musste es machen, als mein Vater krank wurde. Also bin ich zurück. Und jetzt bin ich eben der arrogante Konditor aus Münster. Du bist nicht arrogant, platzt es aus mir raus. Du bist einfach jemand, der gescheitert ist, unterbricht er. Nein. Ich schüttle den Kopf so heftig, dass mir fast das Haargummi fliegt. Jemand, der Verantwortung übernimmt und der die schönsten Torten der Welt macht. Und dann passiert's. Jonas sieht mich an und ich schwöre, es knistert zwischen uns. Ganz leise, aber spürbar. Ich merke, wie meine Wangen heiß werden. Also, ich gehe dann mal. Feierabend und so. Ich flüchte Richtung Tür, bevor ich noch mehr Dinge sage, die klingen, als würde ich ihn gleich heiraten wollen. Emma? Ruft er mir nach. Ich drehe mich um. Er lächelt. Diesmal kein arrogantes Lächeln, sondern eins, das mich mitten ins Herz trifft. Danke. Und ich weiß nicht warum, aber ich lächle zurück. Und irgendwo zwischen Buttercreme und Bröseln habe ich das Gefühl, dass ich Jonas plötzlich viel zu gut verstehe. Vielleicht sogar zu gut. Es gibt Sätze, die klingen so harmlos und landen dann wie ein Vorschlaghammer in deinem Leben. Kind, wer nicht wagt, der kriegt nur trockenen Keks. Diesen Spruch haut Oma Else raus, während sie mit einer Selbstverständlichkeit ihren Käsekuchen aus der Form löst, als wäre das ein olympisches Finale. Und ich stehe daneben, halte meine Tasse Kaffee fest und versuche, nicht hysterisch loszulachen. Was soll das heißen? Frage ich. Oma schaut mich an, als wäre ich die naive Protagonistin in einem Rosamunde-Pilcher-Film, die immer alles eine halbe Stunde später checkt. Das heißt, wenn du den Konditor gut findest, dann steh nicht da wie ein Dekokürbis auf der Fensterbank, sondern tu was. Ich verschlucke mich fast an meinem Kaffee. Ich, was? Nein. Also, Jonas ist ein Mann. Ein guter Mann. Einer, der Buttercreme kann. Oma grinst schelmisch und drückt mir einen Kuchenteller in die Hand. Geh, bring ihm den Käsekuchen. Und wag's endlich. Und genau deshalb stehe ich eine Stunde später in der Backstube vom süßen Leben. Mit einem Stück von Omas legendärem Käsekuchen und einem Puls, der ungefähr im Samba-Takt schlägt. Jonas steht am Tisch, knetet Teig. Und ich muss mich kurz festhalten, weil es eine Unverschämtheit ist, wie attraktiv ein Mann aussehen kann, während er Teig knetet. Diese starken Hände, die Bewegungen. Okay, stopp. Denk an den Kuchen. Kuchen ist sicher. Hi. Meine Stimme klingt, als hätte ich gerade Helium inhaliert. Jonas dreht sich um, sieht mich und lächelt. Dieses neue Lächeln, das nichts mit Arroganz, aber alles mit Schmetterlingen in meinem Bauch zu tun hat. Hi, was gibt's? Ich hebe den Teller wie ein Opferlamm. Käsekuchen. Von meiner Oma. Sie meinte, du solltest den probieren. Deine Oma ist eine weise Frau. Er wischt sich die Hände an der Schürze ab, nimmt den Teller und sticht mit der Gabel hinein. Ein Bissen. Dann noch einer. Ich beobachte ihn, als hinge mein Seelenheil von seiner Reaktion ab. Wow, sagt er schließlich. Das ist richtig gut. Ich weiß, platzt es aus mir heraus. Oma backt Käsekuchen, wie andere Leute Lotto spielen. Sie gewinnt immer. Er lacht. Und ich schwöre, es ist das schönste Geräusch der Welt. Aber dann passiert etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Er nimmt eine Handvoll Mehl und wirft sie mir direkt auf die Bluse. Was? Ups! Er grinst wie ein kleiner Junge, der gerade eine Fensterscheibe eingeschmissen hat. War ein Unfall. Ein Unfall? Ich schnappe mir reflexartig die nächste Mehlschüssel und der Rest ist Geschichte. Innerhalb von 5 Minuten sieht die Backstube aus wie eine Schneelandschaft. Mehl auf dem Boden, Mehl in meinen Haaren, Mehl überall. Jonas lacht Tränen, ich schreie halb, lache halb. Und dann stolpere ich, direkt in ihn hinein. Und plötzlich stehen wir da, ich in seinen Armen. So nah, dass ich den Duft von Vanille und Schokolade an ihm riechen kann. Mein Herz schlägt wie verrückt und ich weiß, ich sollte irgendwas sagen. Sorry. Meine Stimme ist nur ein Flüstern. Schon gut, murmelt er. Und dann schaut er mich an. So richtig. Nicht wie sonst, sondern mit einem Blick, der mich gleichzeitig nervös und mutig macht. Ich spüre, wie sich alles in mir anspannt, während er langsam näher kommt. Ganz langsam. Als wolle er mir die Chance geben, wegzugehen. Aber ich gehe nicht weg. Ich bleibe stehen, halte die Luft an und dann passiert es fast. Fast. Weil in dem Moment die Tür aufgeht und die Chefin reinkommt. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Wir springen auseinander wie 2 Teenager, die beim Knutschen erwischt wurden. Jonas kratzt sich am Kopf. Ich tue so, als würde ich nach dem Besen greifen. Backunfall, stammele ich. Riesiger Backunfall, ergänzt Jonas trocken. Die Chefin starrt uns an, seufzt und verlässt wortlos den Raum. Als die Tür hinter ihr zufällt, schauen Jonas und ich uns an und fangen an zu lachen. So richtig. Bauchweh lachen. Und irgendwo zwischen diesem Lachen und dem Mehlregen weiß ich, Omas Ratschläge sind vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hatte mal einen Plan. Eigentlich sogar 3. Plan A. Traumjob in Köln, schicke Outfits, Latte to go und ein Instagram-Profil, das nach Erfolg riecht. Plan B. Der Notnagel, der mich in Omas Küche enden ließ, mit einer großen Portion Selbstmitleid und Käsekuchen. Und dann kam Plan C. Oder besser gesagt, er saß irgendwann einfach neben mir. Jetzt sitze ich hier. Auf einer dieser weißen Kaffeebänke vor dem süßen Leben. Die Sonne scheint so warm, dass die Pflastersteine in der Altstadt glitzern wie frisch polierte Glückssteine. Münster summt leise vor sich hin. Radfahrer, Vogelgezwitscher, irgendwo spielt jemand Akkordeon. Und neben mir? Jonas. Jonas, der Konditor, der meine Geduld mehr strapaziert hat als jeder Schokoguss. Jonas, der in der Mehlschlacht aus Kapitel 10 so verdammt gut aussah, dass ich fast meine Oma angerufen hätte, nur um Danke zu sagen. Er sitzt da, lehnt sich entspannt zurück, eine Hand locker um seine Kaffeetasse und lächelt dieses Lächeln, bei dem meine inneren Organe spontan zu Konfetti werden. »Was grinst du so?«, frage ich, weil ich das Gefühl habe, irgendwas sagen zu müssen. Ich überlege nur, wie jemand, der beim Cappuccino-Einschenken ein ganzes Kuchensortiment demolieren kann, es geschafft hat, hier zu landen. Ich verdrehe die Augen. Oh, entschuldige, Meister der Makronen. Ich bin halt ein Multitalent. Er lacht leise. Dieses tiefe, warme Lachen, das mich jedes Mal ein kleines Stück mehr entwaffnet. Dann kommt Oma Else aus dem Café. Mit einer Kaffeekanne in der einen, und einem Teller Käsekuchen in der anderen Hand. Natürlich, Käsekuchen ist bei ihr ungefähr so obligatorisch wie Luft zum Atmen. Ihr seht glücklich aus, sagt sie und stellt den Teller vor uns ab. Wir reden nur, murmle ich. Oma grinst, als hätte sie den letzten Rosamunde-Pilcher-Marathon gewonnen. Ja, ja, reden, mach weiter so, Kind. Und vergiss nicht, wer nicht wagt, der kriegt nur trockenen Keks, beenden Jonas und ich im Chor. Wir schauen uns an und fangen an zu lachen. Und dann passiert etwas, das ich nicht geplant habe. Was für eine Überraschung. Jonas legt seine Hand auf meine. Ganz einfach. Kein großes Kino, keine dramatische Musik im Hintergrund. Nur diese Hand, warm und fest, auf meiner. Und trotzdem fühlt es sich an, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Weißt du, sagt er leise, Plan C gefällt mir ziemlich gut. Ich lächle. Mir auch. Ich schaue in den blauen Himmel, höre das Klirren der Kaffeetassen, rieche den Duft von Omas Käsekuchen und plötzlich wird mir klar, mein Leben ist nicht so, wie ich es geplant hatte. Es ist chaotisch, klebrig, voller Streusel. Aber es ist meins und genauso will ich's. Plan C war vielleicht nie geplant, aber er ist die beste Idee überhaupt.